Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um Geldsegen in Rheinland-Pfalz, der auch was mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Es geht um das Saarland, das Neubürger anlocken will, und um den Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder, der Hass und Hetze mit klarer Kante begegnet. Herzlich willkommen. In gleich zwei Bundesländern wird derzeit über eine neue Regierungskoalition verhandelt, die auch für den Bund neue Konstellationen ermöglichen könnte. Denn sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Nordrhein-Westfalen verhandeln derzeit CDU und Grüne, ob und wie sie künftig miteinander die beiden Länder regieren wollen. Bislang ist kaum etwas nach außen gedrungen. Fest steht aber, sowohl CDU als auch Grüne geben sich zuversichtlich, dass die Verhandlungen gelingen. Felicitas Böselager ist unsere Landeskorrespondentin in NRW, Jörn Schaar, unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein. Beide haben den Wahlkampf verfolgt und verfolgen nun auch die Koalitionsverhandlungen. Mit ihnen spreche ich über Ähnlichkeiten und Unterschiede bei Themen und den verhandelnden Personen. Wenn wir zunächst einmal auf die Sondierungsergebnisse von CDU und Grünen schauen, mit denen Sie in Ihre jeweiligen Verhandlungen gestartet sind. Frau Böselager, was hat Sie für NRW dabei überrascht?
Ja, etwas, womit ich gar nicht gerechnet hatte, war, dass jetzt schon in dem Sondierungspapier steht, dass das Wahlalter in NRW auf 16 Jahre gesenkt werden soll. Dagegen hatte sich die CDU lange und wirklich vehement gesträubt. Was mich jetzt nicht überrascht hat, aber was ich mit Spannung erwartet habe, das war der Teil im Sondierungspapier, der sich mit dem Ausbau der Windkraft beschäftigt. Und hier hat man sich schon im Sondierungspapier darauf geeinigt, dass 1000 neue Anlagen in den kommenden 5 Jahren gebaut werden sollen. Das Brisante dabei ist, wie man mit der 1000 Meter Abstandsregel in NRW umgehen will. Das haben jetzt einige schon so interpretiert, dass diese Regel gekippt werden soll. Es steht in dem Sondierungspapier, dass die Regel geprüft werden soll. Wenn ich eine Prognose wage, dann glaube ich auch, dass diese Regel kippen wird, ja.
Und der Ausbau der Windkraft, der ist ja auch ein wichtiges Thema der Koalitionäre in Schleswig-Holstein. Was genau soll denn da nachgebessert werden, Herr Schaar?
Ja, die CDU hat sich ja sehr darauf ausgeruht, die geforderten 2% Landesfläche für Windkraft zur Verfügung gestellt zu haben. Und dann kam kurz nach der Wahl eine Studie raus, die belegt, dass das nur auf dem Papier gut aussieht. Also da muss nachgesteuert werden. Und das spielt den Grünen in die Hände. Die haben im Wahlkampf mindestens 3% Landesfläche gefordert. Ja, und dann steht Daniel Günther und seine CDU natürlich auch für den Ausbau der Straßen. Er ist schon 2017 mit dem Versprechen auf die Nase gefallen, die Autobahn A20 weiterzubauen. Das will er immer noch schaffen. Die Grünen bezweifeln immer noch den Nutzen. Also das wird nicht leicht für die CDU.
In beiden Bundesländern war ja das Thema Energie und Energiesicherheit ja das alles andere überschattende Thema im Wahlkampf. Liegen da ähnliche Knackpunkte auf den Verhandlungstischen? Wie sehen Sie das, Herr Schaar?
Energie ist in Schleswig-Holstein kein Thema, über das politisch noch gestritten wird. Also hier geht es weniger um die Erzeugung von Strom und um die Versorgung der Menschen. Es geht eher darum, wie der Strom genutzt werden kann. Also gerade Windstrom wird ja sehr oft abgeregelt. Die Windräder werden aus dem Wind gedreht, weil zu viel Strom im Netz ist. Und in Schleswig-Holstein geht es also mehr darum, wie kann der Strom gespeichert werden, wie kann er in andere Bundesländer transportiert werden oder wie kann man ihn eben auch hier vor Ort nutzen.
Ja, das ist schon ein Unterschied zu Nordrhein-Westfalen. Hier geht es wirklich darum, wie man die energieintensive Industrie am Laufen halten kann, wenn man, das haben beide Parteien vor, 2030 aus der Kohle aussteigen will. Und das sind wirklich entscheidende Themen, die jetzt auf NRW in den nächsten 8 Jahren zukommen. Auch wie man neue Industrie, neue Unternehmen hier anlockt, weil die lieber nach in den Norden gehen, weil da die Energiesicherheit, Sie haben es gerade gesagt, da gibt es genug Strom, eher gegeben ist als hier in NRW, wenn die Braunkohle abgeschaltet wird.
Das Thema Bildung ist ja in NRW auch ziemlich wichtig. Gerade das zuständige Ministerium gilt ja als eine Art Schleudersitz und hat ja auch in der letzten Legislatur Yvonne Gebauer von der FDP in der Pandemie viele Sympathiepunkte gekostet. Frau Böselager, zeichnen sich da neue Ideen ab?
Nee, also neue Ideen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, auch hier ist man sich einig, was sich bessern soll. Es braucht auf jeden Fall mehr Lehrerinnen und Lehrer. Dann ist man sich einig, dass man Ungleiches ungleich behandeln will. Also Schulen, die weniger Ressourcen haben als andere Schulen, die auch in Gegenden sind, wo Eltern weniger Ressourcen haben, dass man da mehr Geld investieren will, dass man insgesamt aber die Schulen besser ausstatten will. Und dann fällt auf, dass grüne Forderungen sich in diesem Sondierungspapier nicht wiederfinden. Zum Beispiel eine Einheitsschule für alle Kinder oder ein alternatives Notensystem. Das Anliegen der Parteien scheint zu sein, jetzt erstmal Ruhe in dieses Gebiet reinzukriegen. weil die Schulen ja sehr geplagt sind durch die Corona-Pandemie und man jetzt nicht auch noch neue Systeme an den Schulen ausprobieren will. Und die Preisfrage in NRW ist, welche Partei die Ministerin oder den Minister im Bildungsministerium stellt, weil...
Will keiner werden.
Genau.
Wie sieht das denn in Schleswig-Holstein aus, Herr Schaar?
Na, ist im Prinzip ähnlich. Da wachsen einfach große Herausforderungen raus, was zum Beispiel auch Bildungsgerechtigkeit angeht. Da stehen die Grünen davor, was den Nachwuchsmangel angeht. Und das werden auch Themen in der kommenden Legislatur sein. Genauso wie die Pflicht zum Ganztagsangebot ab Klasse 1. Das ist wahrscheinlich die größte Baustelle in dem Sektor. Denn auch da werden ganz viele Fachkräfte gebraucht, die es jetzt im Augenblick einfach noch nicht gibt.
Fachkräfte und Räume, auch in NRW, ja.
Oh ja, genau.
Die einladenden Verhandlungsführer, wenn man jetzt mal auf das Personal guckt, sind ja die alten Ministerpräsidenten. In NRW ist das für die CDU Hendrik Wüst und in Schleswig-Holstein Daniel Günther. Günther hätte die Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen gerne weitergeführt. Wie treten die beiden denn jetzt mit diesem Hintergrund aktuell gegenüber den Grünen auf?
Also in NRW herrscht eine ziemlich pragmatische Stimmung. Wüst, der sich im Wahlkampf sehr inszeniert hat, der Wahlkampf war sehr auf ihn zugeschnitten, er kann sich gut mit Bildern in Szene setzen, das hat ja auch funktioniert, ist jetzt sehr zurückhaltend, auffällig zurückhaltend, würde ich sagen, um den Grünen auch den Raum zu lassen, den sie brauchen. Also hier ist eine sehr ernste Stimmung, das sind auch so die Vokabeln, die dauernd fallen, wenn geredet wird, Ernst, Herausforderung, es sind lange Wege zu gehen und Wüst sagt zum Beispiel, wir machen ein Handwerk, kein Kunstwerk.
Ja, da ist ja in Schleswig-Holstein fast schon Partystimmung. Also bei uns ist das ja alles ein bisschen entspannter. Man kennt sich seit 5 Jahren, man hat gut zusammengearbeitet. Und das ist auch das, was alle immer betonen. Und auch die ersten Verhandlungsrunden gestern, da ging es noch um Themen, wo es wenig Konfliktpotenzial gab. Und da ist dann von Aufbruchstimmung die Rede, von harmonischen Gesprächen. Aber die wirklich harten Brocken, die kamen auch noch gar nicht auf den Tisch. Es gibt keine echten Details. Die Parteien halten sich da sehr bedeckt. Aber ein Knackpunkt könnte zum Beispiel die Mietpreisbremse sein, die Daniel Günther auf gar keinen Fall will. Und die Monika Heinold, die jetzige Finanzministerin und Spitzenkandidatin der Grünen, aber sehr sinnvoll findet.
Gibt es denn Themen in beiden Bundesländern, die auch Einfluss haben auf die Bundespolitik beziehungsweise auch auf andere Bundesländer haben könnten?
Ich glaube, dass das schon hier diese 1000 Meter Abstandsregel ist. Da wird jetzt immer mal wieder gesagt, dass das, was in NRW verhandelt wird, als Blaupause für andere Bundesländer gelten kann. Beispielsweise für Thüringen, wo ja auch gerade im Landtag um die 1000 Meter Abstandsregel gestritten wird. Andererseits kann es auch sein, dass hier der Bund einfach durchregiert. Es gibt ja diesen Entwurf des Wind-an-Land-Gesetzes von Habeck. Da ist es so, dass bestimmte Flächen für Bundesländer ausgewiesen werden, die mit Windkraft bebaut werden müssen. Und wenn die Länder diese Flächen nicht erreichen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann soll dieses Gesetz die landeseigenen Abstandsregeln aushebeln können. Und wenn dieses Gesetz kommt, ja, dann sind auch die Streitereien in den Ländern ohnehin hinfällig.
Ja, sehe ich im Prinzip ganz genauso. Ne? Also vor einem halben Jahr hätte ich vielleicht noch gesagt, nur weil Schleswig-Holstein seine Abstandsregeln für Windräder verändert, wird Markus Söder noch nicht nervös. Aber wenn sich jetzt viele Bundesländer gewissermaßen in Habecks Sinne bewegen, dann gehen Söder vielleicht die Argumente aus, wieso er dabei nicht mitspielen will. Und dann bräuchte es vielleicht gar keine Bundesgesetzgebung. Aber das ist ja wirklich Kaffeesatzleserei. Der Vorteil, den Schleswig-Holstein gerade hat, der liegt darin, dass hier Energiewende schon lange gemacht wird und dass es jetzt einfach Früchte zu ernten gibt, die man sich vor 10-15 Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Ne? Also dass zum Beispiel dieser schwedische Batteriekonzern Northvolt, dass der in Schleswig-Holstein sein nächstes Werk baut, das ist eine direkte Folge daraus, dass es hier viel erneuerbare Energien gibt. Das ist jetzt aber andererseits auch nichts, was durch die Landtagswahl entstanden ist.
Unsere beiden Landeskorrespondenten Felicitas Böselager und Jörn Schaar über die schwarz-grünen Koalitionsgespräche in NRW und Schleswig-Holstein. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und die lange Fassung können Sie nachhören in unserer DLF-Audiothek-App. In dem vom Bund geregelten Ausgleichsmechanismus zwischen finanzstarken und finanzschwachen Bundesländern stand Rheinland-Pfalz bislang eher auf der Empfängerseite. Doch obwohl die Flutkatastrophe Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr besonders hart getroffen hat, könnte es in diesem Jahr auf die Geberseite wechseln. Dass das passiert, daran ist die Corona-Pandemie nicht ganz unschuldig, denn in Rheinland-Pfalz ist BioNTech zu Hause. Genauer gesagt in Mainz und Idar-Oberstein, wo der Impfstoffhersteller dann auch seine Gewerbesteuer zahlt. Die Folge? Deren Zuwächse sind beachtlich. Da kann man schon mal fragen, was genau fängt man dort eigentlich mit dem ganzen Geld an? Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat genau das getan.
Wir wechseln jetzt gleich die Bühne einfach mal.
Rheinland-Pfalz feiert derzeit seinen 75. Geburtstag und mehr. Ein Plus von über 2 Milliarden Euro im Landesetat ergab der Kassensturz zum Jahreswechsel und den Aufstieg vom Nehmer zum Geberland im Finanzkraftausgleich, früher mal bekannt als Länderfinanzausgleich. Trotz Steuergeheimnisses weiß jeder, der Geldsegen stammt aus der Goldgrube, so lautet die Straßenanschrift von BioNTech in Mainz. Das Unternehmen bekommt auf dem Landesfest auch Gelegenheit, sich selbst darzustellen. Sirk Pötting, operativer Geschäftsführer, hat keine Berührungsängste. Unter den Argusaugen seines Personenschützers redet der Mann in Jeans, T-Shirt und legerem Sakko mit jedem, der ihn anspricht. Erläutert die BioNTech-Erfolgsstory vom Krebsmedizin-Startup zum Covid-Impfstoffhersteller.
Ich glaube, im besten Fall ist es genau das, wie es sein sollte. Als kleine Firma, als wir gegründet wurden, gab es Forschungshilfen, erste Grants, die wirklich gut verwendet werden müssen. Das hilft, kleine Unternehmen auf so ein Mittellevel zu bringen. So idealerweise passiert genau das, was bei uns jetzt passiert ist. Wir werden erfolgreich und ein Großteil der weltweiten Gewinne fließt zurück nach Mainz und nach Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, das war insofern eine Win-Win-Situation. Uns wurde geholfen und wir können jetzt zurückgeben. Und das ist natürlich schön.
Ein wichtiger Effekt: neben Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zahlt nun auch Rheinland-Pfalz erstmals in den Finanzkraftausgleich der Länder ein. Mit knapp 300 Millionen Euro im vergangenen Jahr, allerdings weniger als ein Zehntel dessen, was das Nachbarland Hessen mit dem Mega-Airport Frankfurt als finanzkräftigem Steuerzahler einspeist. Ministerpräsidentin Malu Dreyer musste sich einst dafür verspotten lassen, dass sie allein dank hessischer Ausgleichsgelder Kitas früher gebührenfrei machte als das reichere Nachbarland. Jetzt trumpft sie auf. Rheinland-Pfalz mehr als Reben und Rüben.
Es macht uns natürlich stolz, dass wir jetzt ein Leuchtturm der Wissenschaft geworden sind und auch des medizinischen Fortschrittes. Und das ist auch unser Ehrgeiz für die Zukunft, dass wir da alle Kraft reinsetzen, dass sich dieses Thema positiv weiterentwickelt. Denn es gibt natürlich auch noch mal einen anderen Glanz in unserem Bundesland, eine andere Wahrnehmung. Und diese Chance wollen wir uns nicht entgehen lassen. Wir haben lange auch daran gearbeitet, an den Rahmenbedingungen. Wir werden sie mit ganzer Kraft weiter nach vorne bringen.
Das Momentum nutzen, so umschreiben wortgleich die SPD-Politikerin und ihr Parteifreund Michael Ebling den Leitsatz für ihre Investitionspolitik. Forschung fördern und neue Flächen für forschungsnahes Gewerbe kaufen und erschließen. Damit will auch der Mainzer Oberbürgermeister dem Biotechnologieboom Schubkraft geben. Selbst wenn einige Bauern Sturm laufen, weil sie fürchten, für das neue Gewerbegebiet werde bald ihr Acker versiegelt. Die Stadt Mainz hat neben dem Abbau von rund 700 Millionen Euro Schulden bis Jahresende genug Geld, sich extern beraten zu lassen, was sie mit den Feldern westlich der Universität anfangen will. Nämlich, so der OB:
Wie bauen wir überhaupt ein Cluster für Biotechnologie auf? Denn das ist dann mehr als Fläche. Das ist dann schon auch die Frage, welches Profil adressieren wir? Welche Voraussetzungen brauchen Menschen an einem solchen Standort, wenn sie hierher kommen?
Ergebnisse will Ebling vor der politischen Sommerpause nennen. Gut, so findet ein Mainzer, der auf dem Landesfest die Chance ergreift, ganz nah an die BioNTech-Größen heranzukommen.
Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wenn man eben so einen Erfolgsfaktor hat in der Stadt und eben so ein erfolgreiches Unternehmen, da muss man dem was bieten. Ich verstehe das, dass die Bauern in Gonsenheim sich Sorgen machen um die Flächen. Ich würde mir eher Sorgen machen, und darüber habe ich ja eben auch gesprochen mit BioNTech, wie eigentlich so die Entwicklung ist. Extrem erfolgreich zurzeit. Jetzt baut man stark aus, wird viel größer und bleibt es auch so erfolgreich. Oder baut man jetzt eben viele Standorte zu? zu, um dann in 10 Jahren und 5 Jahren zu merken, der Corona-Hype ist vorbei und das Unternehmen trägt halt nicht mehr so. Aber ich bin da optimistisch.
Das bisherige Kasernenviertel rund um die BioNTech-Zentrale im Mainzer Süden wird ein Mischquartier mit Labors und Firmenverwaltung, aber auch Kitas, Wohnen und Einkaufen, beruhigt Co-Geschäftsführer Sirk Pötting alle, die Angst vor öden Gewerbeflächen haben. Und mögliche Konkurrenz durch Neuansiedlungen angrenzend zur Uni werde BioNTech anspornen.
Dass auf den 50 Hektar ein Biotechnologie-Cluster entsteht, das ist super. Ja, da kommen Zulieferer für die ganze Branche dazu. Da kommen wahrscheinlich Firmen, die wir selbst nutzen werden. Da kommen Start-ups, Ideen, mit denen wir uns unterhalten können. Also das wird alles nur beleben und beschleunigen, glaube ich. Also in dem Sinne eine ganz fantastische Idee.
Rita Morschel lauscht auf dem Landesfest einer Coverband. Die Mainzerin wäre bereit, den Geldsegen zu teilen.
Also ich denke, es geht vielleicht nicht nur um die Stadt Mainz, sondern dass man andere Landkreise auch mit unterstützen kann.
Für Mainz wünscht sich Morschel, dass ein großer Batzen des neuen Geldsegens in langfristig günstige Preise für den öffentlichen Nahverkehr fließt und das Radwegenetz ausgebaut wird. Bessere Radwege hatte sogar schon BioNTech-Chef Uwe Schein angemahnt, als er Ehrenbürger von Mainz wurde. Doch auf einen genauen Zeitpunkt für ein Radverkehrskonzept warten Fahrradaktivisten immer noch vergeblich. Alles ist mit Geld nicht sofort zu haben. Das gilt in Mainz auch für die Sanierung von Kitas, Turnhallen, Brunnen und Spielplätzen. Hoffentlich ist der Stau bereinigt, bevor der Geldsegen abebbt, witzeln Mainzer auf dem Landesfest. Denn so weit ist es mit dem vermeintlichen Reichtum nicht her, wiegelt Oberbürgermeister Ebling ab.
Ob die Stadt reich wird im finanziellen Sinne, die Frage wird sich in den nächsten Jahren entscheiden. Die ist heute mit 1-2 Jahren deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen noch nicht klar beantwortet.
Ebenso wenig, ob Rheinland-Pfalz dauerhaft in der Liga der Geberländer mitspielt oder sich demnächst wieder vom reicheren Hessen verspotten lassen muss.
Anke Petermann berichtete. Im Saarland wurde ja Ende März ein neuer Landtag gewählt und für die Sozialdemokraten lief die Wahl so gut, dass sie jetzt alleine regieren kann. Ein Ziel dieser neuen SPD-Alleinregierung ist, dass im Saarland bald wieder eine ganze Million Menschen leben und nicht wie aktuell nur 983.000. Dass das kleinste Flächenland der Bundesrepublik unter Bevölkerungsschwund leidet, ist allerdings schon länger be- und erkannt. Und so wurde noch unter der Großen Koalition eine sogenannte Rückhol- und Halteagentur gegründet. Inzwischen heißt sie ganz trendy Agentur Saarland Attractive, Motto Find Work and Stay. Und die neue Landesregierung will jetzt noch eine Umzugsprämie drauflegen und hat dabei vor allem Fachkräfte im Blick. Im benachbarten Rheinland-Pfalz allerdings findet man die Aktion gar nicht so prima. Warum? Das erzählt Ihnen jetzt unsere Landeskorrespondentin Anke Schäfer.
Fachkräfte. Das Wort hört man derzeit überall, denn sie fehlen überall. Darüber hat natürlich auch die neue Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, in ihrer Regierungserklärung gesprochen.
Um die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes zu sichern, brauchen wir exakt diese Fachkräfte.
Frage ist nur, wie lockt man diese Fachkräfte von außerhalb ins Saarland? Anke Rehlinger und die saarländische SPD haben da eine Idee.
Wir wollen ein Saarland, das anziehend ist, in dem man gerne leben möchte und kann. Wir werden Menschen unterstützen, die hierher ziehen wollen, etwa zum Beispiel mit einem Umzugsbonus.
Da war es gefallen, das in diesem Zusammenhang neue Wort, Umzugsbonus. Rehlinger nannte keine Summe. Wie hoch dieser ausfallen könnte, noch verriet sie, unter welchen Bedingungen er ihren Vorstellungen nach gezahlt werden könnte. Doch dieses neue Wort wurde gehört in Mainz vom rheinland-pfälzischen Arbeitsminister Alexander Schweitzer.
Ich finde den Vorschlag von Anke Rehlinger spannend und aus Sicht der saarländischen Ministerpräsident auch klug gesetzt. Gleichzeitig habe ich mich natürlich kulturell herausgefordert gefühlt zu sagen, wir können keine Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer abgeben ins Saarland, auch nicht auf Grundlage von Handprämien, sondern wir brauchen jeden und jede.
27.000 Pfälzer pendeln Tag für Tag ins Saarland, fahren abends aber wieder zurück nach Rheinland-Pfalz. Ist denn beim Thema Umzugsbonus daran gedacht, gerade diese Pfälzer zum Umzug ins Saarland zu bewegen? Jürgen Barke, 10 Jahre lang Staatssekretär im saarländischen Wirtschaftsministerium, jetzt dort Minister, sagt:
Nein, wir wollen nicht nur Pfälzer bewegen, ins Saarland zu kommen, sondern adressieren das breit in Deutschland, aber auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Es gibt auch in europäischen Ländern, auch in Osteuropa, interessante Fachkräfte, die für unseren Arbeitsmarkt interessant sein können. Die müssen alle im Detail ein Stück weit begleitet und betreut werden, wenn sie an den Standort kommen.
Um diese Begleitung möglich zu machen, hat die Vorgängerregierung im vergangenen Herbst bereits die Rückhol- und Halteagentur gegründet. Inzwischen heißt sie Agentur Saarland Attractive. Motto: Find, Work and Stay. Ricarda Jarolimek ist dabei, diese Agentur aufzubauen. Ein paar Umzugswillige haben sich schon an sie gewandt und schon mal um Unterstützung gebeten. Oft sind das Menschen, die aus dem Saarland stammen oder schon mal im Saarland gelebt haben.
Und jetzt aber irgendwo sagen: eigentlich will ich doch noch mal zurück ins Saarland. Da hat es mir schon besser gefallen. Da fühle ich mich einfach wohler, heimischer und möchten deswegen noch mal zurückkommen.
Wie aber kann man diejenigen gewinnen, die vielleicht noch nie im Saarland waren, die noch nie daran dachten, dass sie hier eine neue Arbeitsstelle antreten könnten?
Da möchten wir genau auf diejenigen zurückgreifen, die eben diese Erfahrung gemacht haben und wieder zurückgekommen sind, und möchten das aufgreifen im Sinne von Testimonials, von Geschichten, die diese Personen selbst erzählen und sagen, welche Erfahrungen sie gemacht haben und warum sie denn so gerne im Saarland sind und was sie so toll am Saarland finden.
Eine Umzugsprämie, sagt Ricarda Jarolimek, könnte ihre Arbeit bei der Rückhol- und Halteagentur natürlich unterstützen. Pro Einwohner bekommt das Saarland 5.000 Euro aus dem Topf des Länderfinanzausgleichs. Womöglich wird genau diese Summe einmalig an Menschen weitergegeben werden, die ihren ersten Wohnsitz aus einem anderen Bundesland oder einem anderen Land ins Saarland verlegen. Das aber nur dann, wenn der Arbeitgeber auch nochmal 5.000 Euro drauflegt. Doch bestätigt sind diese Summen, wie gesagt, nicht. Die Zahl der Saarländerinnen und Saarländer schrumpft. Das Durchschnittsalter liegt zudem bei über 46 Jahren. Damit hat das Saarland die älteste Bevölkerung in Westdeutschland. Auch deshalb muss also was passieren. Das sieht mit Blick auf die gesuchten Fachkräfte in der Metall- und Elektroindustrie auch Martin Schlechter so, Hauptgeschäftsführer des ME Saar, des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie.
Also der Wanderungssaldo in den letzten Jahren ist positiv. Das heißt, es ziehen mehr Menschen ins Saarland als das Wegziehen. Nur das Geburtendefizit ist halt sehr hoch. Und hinzu kommt natürlich eine Randlage. Diese Randlage kann Chance sein, wenn wir es europäisch betrachten. Mit Blick auf Deutschland allein ist es natürlich schwierig, auch manchmal von A nach B zu kommen. Und deshalb ist hier auch ganz wichtig das Thema auch Anbindung an die Bahn. Da ist in den letzten Jahren einiges passiert, aber ich glaube, auch hier müssen wir weiter daran arbeiten.
Und man müsse sich als Einwanderungsland begreifen und attraktiv machen, sagt Martin Schlechter. Dem rheinland-pfälzischen Arbeitsminister Alexander Schweitzer wird es gefallen, wenn das Saarland die Fachkräfte aus anderen Regionen als der seinen holt. Er und Anke Rehlinger haben auf Twitter beschlossen, den schwelenden Konkurrenzkampf sportlich auszutragen. Sie wollen einen Triathlon veranstalten in den drei Disziplinen Diskus, Basketball und Diskutieren bzw. Wein trinken. Alexander Schweitzer sagt humorvoll:
Ich habe ein großes Interesse daran, dass möglichst viele Medienmenschen sehen, wie ich mich beim Diskuswerfen blamiere. Also insofern, das wird noch kompliziert.
Unsere Landeskorrespondentin Anke Schäfer über eine Anwerbeaktion auf saarländische Art. jemand mal so richtig die Meinung geigen, gerne auch unter der Gürtellinie oder bedrohen. Das ist viel einfacher, wenn man dem Gegenüber dabei nicht in die Augen schauen muss. Jede dritte Amts- oder Mandatsperson in Deutschland berichtet mittlerweile über solche oft anonymen Attacken. René Wilke zum Beispiel. Der linken Politiker ist Oberbürgermeister in Frankfurt-Oder und will dies aber nicht länger ertragen. Er hat angefangen, die Menschen mit ihrem Hass zu konfrontieren, indem er sie besucht und mit ihnen redet. Und das hat interessante Folgen, wie unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter berichtet.
Ich wollte mit Ihnen zu Oder gehen.
Bis da runter aber, ne?
Genau, da gehen wir jetzt runter.
Weiße Sneakers, blaues Hemd, Sakko und Jeans. Und immer mit einem Lächeln im Gesicht. Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke spaziert in der Nähe der Oder-Promenade entlang. Sein Blick ist auf den gemächlich fließenden Fluss und die polnische Seite der deutsch-polnischen Doppelstadt Frankfurt-Oder-Swobice gerichtet.
Guten Tag, hallo.
Ja, ne, da unten, haben Sie das schon gesehen? Da, Die Blumen, die wir da unten gepflanzt haben?
Nee, so weit sind wir noch nicht gekommen.
Wenn Sie da runter spazieren, schauen Sie sich das mal an. Da haben wir extra eine ziemlich schöne, bunte Bepflanzung gemacht.
Schön, schön.
Der 37-jährige Politiker der Linkspartei geht auf die Menschen zu. Schnell kommt René Wilke ins Plaudern, wenn er in der Stadt unterwegs ist.
Ja, man möchte ja seine Stadt schön haben.
Natürlich.
Ne? Ja, das hat ja ein bisschen immer gefehlt, aber danke, dass Sie dafür jetzt so...
Na, mache ich ja nicht alleine, machen ja ganz viele mit. Wir haben ja auch viele tolle
Kollegen. Ja, nein, aber es muss ja einer sein, der sagt,
wir
machen
das. Ne?
Berührungsängste hat der Kommunalpolitiker keine, obwohl er jeden Grund dazu hätte. Seit seinem Amtsantritt 2018 gab es mehrere Morddrohungen. Davon lasse er sich nicht einschüchtern, sagt René Wilke, fast ein wenig trotzig.
Ja, es gibt so ein paar Sachen, die passiert sind. Tatsächlich Kackhaufen, auch bei uns, das war aber am schlimmsten, vor dem Büro, also wo die Fahrstühle sind und so. Und da hat jemand tatsächlich sich hingesetzt und hingekackt. Und es hat gestunken, es war wirklich bestialisch. Und vor der Haustür gab es sowas auch schon. Das sind jetzt eher die Sachen, wo man jetzt auch wieder schmunzeln kann, also unangenehm es in dem Moment natürlich war. Aber man fragt sich ja eher, oh Gott, wie bescheuert musst du eigentlich sein? Also derjenige, der das macht, das ist ja, sagt er mehr über eine dritte Person.
Viel mehr Sorgen machen ihm andere Erlebnisse, ergänzt Wilke noch.
Wo am Bahnhof mir jemand gesagt hat, wenn ich irgendwann mal eine Knarre komme, das Erste, was ich mache, ist sie abknallen. So, das sind eher Situationen, und dann auch noch so face-to-face, ne? Wo du denkst, okay, so etwas jemandem zu sagen direkt, das ist schon... Nur mal eine andere Nummer.
Als eine Art Gegenstrategie hat er es sich angewöhnt, ab und zu und um nicht in der passiven Rolle zu verharren, die Menschen, die ihm Drohmails schreiben, persönlich zu besuchen. Was dann passiert, überrasche ihn immer wieder, erzählt René Wilke. Reporter will er jedoch nicht dabei haben.
Und was ich dann meistens erlebe, ist erstmal, dass die im Boden versinken. Schon, wenn ich da vor denen stehe und denen das hoch peinlich ist und total unangenehm und ja, das dann auch alles so gar nicht so gemeint war und ach, sie lesen das selbst und ich denke, wäre es besser, wenn jemand anderes das liest? War das irgendwas besser?
Dann unternimmt Wilke einen Erklärungsversuch.
Muss ja irgendwas gegeben haben, was die Person so getriggert hat und in der Regel ist es ein Maß an Verzweiflung oder an, also dass die irgendwas, eine Enttäuschung oder eine Verletzung in sich spüren. Und das abladen wollen, das sagen die dann auch so, das musste mal raus. Wie so ein Kackhaufen, den man vor die Tür legt, machen die halt ein Schreiben, das sie dann am OB schicken, dann geht es denen besser und mir hoffentlich schlechter. So ist dann vermutlich irgendwie die Denke.
Die Drohungen, die er erlebe, seien eine Sache. Besonders schlimm sei es jedoch, wenn die Familie mit reingezogen werde. Das sei unerträglich, sagt Wilke mit ernster Miene. Als Kind lebte er 5 Jahre in Moskau, der Heimatstadt seiner Mutter. Mit 16 Jahren trat er in die PDS ein. Mit nur 30 wurde er Brandenburger Landtagsabgeordneter. Mit 34 Jahren Oberbürgermeister der Oder-Metropole Frankfurt. Eine Karriere nach Maß. Die Einschüchterungen, die Hetze, die der Frankfurter Rathauschef erlebt, sind in Brandenburg keine Ausnahme. Durchschnittlich jeder dritte kommunale Amts- und Mandatsträger hat zwischen 2014 und 2021 mindestens einmal Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen oder körperliche Gewalt erlebt. 2500 Menschen sind betroffen. Es vergeht damit in Brandenburg statistisch gesehen kein einziger Tag, in dem es nicht irgendwo zu einem Angriff kommt. So das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Studie für Brandenburgs Innen- sowie Kommunalminister und Christdemokraten Michael Stübgen. Ein, wie er sagt, erschütterndes Ergebnis.
Das sind ungeheuerliche Zahlen. Als Mann finde ich es besonders beschämend, dass Frauen in der Kommunalpolitik häufiger und vor allem in anderer Qualität angegriffen und bedroht werden. absolut verachtenswert und nicht hinnehmbar.
Frauen würden vor allem sexistisch bedroht, berichten Studienteilnehmerinnen, erläutert die promovierte 36-jährige Düsseldorfer Politikwissenschaftlerin Christiane Rau. Sie ist eine der Verfasserinnen der Studie und bestätigt, dass kommunalpolitisch aktive Frauen von Hass und Hetze besonders betroffen sind.
Die Qualität der Angriffe ist eine andere. Vergewaltigungsdrohungen zum Beispiel. Also sehr oft sexualisierte Gewalt, die uns in den Interviews auch berichtet wurden.
Überraschend war für die Autorin der Studie, dass bei den Angriffen auch Kommunalpolitiker mitbeteiligt seien. Ein Drittel der befragten Opfer berichten, dass hinter den Angriffen Mitglieder anderer Fraktionen stecken würden. Gemeint sind damit meist verbale Entgleisungen, weniger tätliche Angriffe. Um dem entgegenzuwirken, will das Land Brandenburg jetzt praktische Trainings anbieten, erläutert Jörg Müller, der Chef des Verfassungsschutzes in Brandenburg. Denn Angriffe auf Amtspersonen, so Müller weiter, seien Angriffe auf die Demokratie.
Ich will mal ein konkretes Beispiel nehmen. Wenn man in einer Debatte innerhalb einer Gemeindevertretung plötzlich beschimpft wird und auch beleidigt wird, dann hilft es im Regelfall schon, wenn man sich Solidarität aus der Gruppe holt, indem man sagt, bin ich eigentlich der Einzige, der gerade das Gefühl hat, dass ich beleidigt werde. Und dann kriegt man im Regelfall sehr deutliche Resonanz. Und das kann man trainieren, wenn man weiß, dass das funktioniert. Dann kann man das trainieren und dann hilft das auch. Das ist ein Befund, der uns auch zeigt, dass es Sinn macht, das genau anzupacken.
Zurück nach Frankfurt-Oder. Für Rathauschef René Wilke gibt es nicht nur einen Lösungsansatz. Hausbesuche, wie er sie praktiziert, reicht nicht aus, sagt er. Politiker müssten ehrlicher sein, offener mit eigenen Fehlern umgehen, meint Wilke. Und die Menschen dürften sich nicht nur zurücklehnen und sagen, macht mal, aber lasst mich in Ruhe. Alle müssten noch viel mehr ins Gespräch kommen als bisher. Bei tätlichen Attacken brauche es hingegen eine Null-Toleranz-Politik, unterstreicht der linken Politiker, der in seiner eigenen Partei mit seinen Vorstellungen auch schon mal aneckt.
Wenn wir da nicht besser werden, alle gemeinsam, dann sieht's ganz schön düster aus. Nicht nur in Deutschland, sondern ganz generell.
René Wilke, Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder, macht sich stark gegen Hass und Drohungen. Christoph Richter berichtete. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, ein Krieg ist erst vorbei, wenn die letzten Toten bestattet sind. Und wenn man das wörtlich nimmt, dann sind weder der Zweite Weltkrieg noch der Erste vorbei. Denn es werden immer noch Leichen aus beiden Kriegen gefunden. Und zwar vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Dieser gemeinnützige Verein pflegt nämlich nicht nur Kriegsgräber, wie der Name ja vermuten lässt, sondern sucht auch nach noch nicht geborgenen Toten. Thomas Schock leitet die Ausgrabungen und der russische Krieg gegen die Ukraine wirft auf seine Arbeit ein ganz neues Licht. Thomas Franke hat ihn an der deutsch-polnischen Grenze begleitet.
Wir haben da hinten eine Stelle, die mich interessieren würde, wo ich gerne mal mit einem Metalldetektor gucken würde. Das kann alles sein oder auch das, was wir denken.
Was denken Sie denn?
Ein Gefallener. Die Chance ist jetzt nur 50-50, weil wir haben jetzt hier noch nicht richtig geprüft. Und normalerweise nehmen wir so eine Sondierungsnadel, gucken da in die Erde rein. Das heißt, der Bodenwiderstand ist anders, wenn die Erde gewachsen ist, als wenn schon mal gegraben wurde.
Thomas Schock geht durch ein Wäldchen in Kostschina Odra zu Deutsch Küstrin, 1,5 Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt. Schock ist Grabungsleiter beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Bei ihm ist ein polnischer Helfer, der mit einem Detektor versucht, Metall im Boden aufzuspüren. Denn wo ein Helm liegt, ein Gewehr oder Munition, liegt oft auch ein Toter. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sucht hier nach Leichen aus dem Zweiten Weltkrieg. Vor Ort leitet Tomasz Szabanski die Grabungen.
Pepesza,
Das ist die russische Maschinenpistole mit einem, wie heißt das?
Mit dieser Trommel.
Mit dem Trommel, ja. Reste von russischer Munition, ja. Das ist.
Ja. Was machen Sie damit?
Souvenir.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wir stehen jetzt hier in so einer Grube, die ist so einen guten Meter tief und hier werden Skelette freigelegt.
Wir sehen anhand dieser Bodenverfärbung, dass da was passiert ist.
Das heißt, der Boden ist dunkler, ne?
Ja, wir nennen das Leichenschatten. Das ist so unser Umweltersprachgebrauch. Wenn ich ein Loch grabe und werfe das wieder zu, dann sieht die Erde anders aus, als wenn die noch von der Eiszeit unberührt liegt. Also hier ist das ein bisschen schwierig, die Exhumierung, weil sehr viele Wurzeln sind. Und deswegen arbeiten die hier mit Rosenscheren und legen die Skelette frei. Und dann muss von jedem Skelett eine Aufnahme gemacht werden.
Machen wir mal runter, geht das?
Ja, klar.
In einer etwa einen Meter tiefen, sorgsam ausgehobenen Grube liegen die Knochen der toten Soldaten. Sie sind sorgsam bestattet worden, ihre Skelette sind vollständig, die Knochen weitgehend dort, wo sie hingehören. Die Erde um sie herum ist dunkler als der Rest des Bodens. Es sind die Knochen deutscher Soldaten, gestorben und bestattet kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Thomas Schocks polnischer Kollege Tomasz Szabanski kniet sich neben einen Schädel, wischt die Stirn frei.
Unsere polnischen Freunde haben es gefunden anhand eines alten Luftbildes. Bis gestern hatten sie 87 Gefallene gefunden. Das kann aber viel mehr sein. Wir wissen es einfach nicht.
Das heißt, Sie wissen nicht, wie viele Tote hier noch unter den Bäumen?
Nein, wissen wir nicht. Und das ist halt auch ein Teil unserer Arbeit, dass wir noch versuchen, Schicksale zu klären. Weil das sind Leute, die sind halt als vermisst. Ich meine, ist jedem klar, dass er nicht mehr lebt. Über 70 Jahre nach dem Krieg. Aber das ist dann teilweise für Angehörige ist das noch so eine wichtige Nachricht.
Der aktuelle Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Bilder von Tod und Zerstörung, holen bei vielen älteren Menschen die Erinnerungen an den Krieg wieder ins Bewusstsein. Auch bei Angehörigen der Vermissten, erklärt Diane Tempel-Bonnet von der Kriegsgräberfürsorge.
Wir hatten relativ viele Rückmeldungen von Volksbundmitgliedern, die als Kinder den Krieg erlebt haben.
Wir haben so Anfragen, ob die Friedhöfe in der Ukraine noch erhalten sind, ob die zerstört wurden. Es gibt immer wieder so Geschichten, dass die Leute so ein Blumengesteck ablegen lassen wollen. Dann gibt es Nachfragen, was ist jetzt mit meiner Grabsuche? Ihr hattet doch versprochen, meinen Vater zu finden.
In Kostrzyn-Na-Odra legen 7 Ortskräfte die Skelette frei. Die Helfer tragen schwarze T-Shirts mit der Aufschrift Pomost. Auch Grabungsleiter Szabanski.
Pomost ist eine Brücke. Pomost ist die Brücke. Da habe ich gegründet im Anfang 90er Jahre. Unser Ziel, da war die junge Generation von Polen, möchte Sauberung machen mit ehemaligen deutschen Friedhöfen in Westpolen, ja, am Grenzgebiet, ehemalige deutsch-polnische Grenzgebiet. Ja. Und darum möchten wir eine Brücke machen zwischen Polen und Deutschen. Wir müssen im Frieden sein. Ja.
Wie verändert das, was Sie hier tun, den Blick Deutscher oder der Polen auf Deutschland und umgekehrt?
Wenn wir arbeiten in Polen, erhalten wir zum Beispiel von polnischer Bevölkerung keine negativen Signale. Ja. Das ist eine ganz andere Mentalität in junger Generation.
Verändert der laufende Krieg in der Ukraine Ihren Blick auf den Zweiten Weltkrieg?
Ich sehe jetzt in Ukraine, das ist möglich in jedem Länder, ja. In Europa zum Beispiel, in der Welt. Damals habe ich gesagt, ja, wir haben die zweite Weltkrieg-Generation, unsere Eltern hat überlebt und da geht nicht weiter. Ja. Schwere Tage sind jetzt. Wir müssen alle etwas machen, ja. Für Frieden, für die deutsch-polnische Versöhnung, Verständigung, ja.
Die Leute von Pomorsch legen die Skelette nun mit Pinseln frei. Hier und da liegen kleine Knochen, Zehen oder Fingerkuppen etwas neben den Skeletten.
Jetzt haben wir die ersten Bilder bekommen von Massengräbern aus der Ukraine. Auch schon mit der Anfrage, ob wir da helfen können bei der Grabsuche. Das Gleiche gab das auch während des Jugoslawienkrieges. Wir haben damals gesagt, wir machen das nicht, weil das ist mental ist es was ganz anderes. Ich selbst bin jetzt 26 Jahre beim Volksbund, hauptberuflich. habe vorher Jugendarbeit gemacht, ehrenamtlich, und wir haben eigentlich immer für den Weltfrieden gearbeitet. Gerade mein Anliegen war der deutsch-russische Aussöhnung, weil meine Vorfahren kommen alle aus Ostpreußen. Wir haben da so tolle Projekte gemacht und wir sind desillusioniert. Was mich, kann ich sagen, erschreckt hat, war, als wir Flüchtlinge aus der polnisch-ukrainischen Grenze und slowakisch-ukrainischen Grenze geholt haben. Und wenn man denn eine Frau sieht, 21 Jahre, mit einem kleinen Kind mit Fieber, die in der Ecke sitzt und heult, weil die gar nicht mehr weiß, wie sie umgehen soll. Das hat mich schon stark an meine Großmutter erinnert. Also da kriegen sie so einen Reflash, ne? Dieses hier, würde ich sagen, da müsste man eigentlich Profi genug sein, um das mit den Gräbern nicht an sich ranzulassen. Aber es ist für mich, das ist absolut desillusionierend, dass das noch passiert in Europa.
Der Krieg gegen die Ukraine sorgt beim Volksbund noch für andere Probleme.
Wir hoffen, dass unsere Arbeit weitergeht, weil wir haben hier russische Menschen, die bei uns angestellt sind. Wir haben ukrainische Menschen, die für uns arbeiten und die sagen, das ist unser Broterwerb. Wir können gar nichts anderes. Lass uns bloß wieder arbeiten.
Mittlerweile haben die Grabenden die Toten größtenteils freigelegt. Nun nummerieren sie die Skelette, machen Fotos, beginnen die Gebeine in Plastikwannen zu legen.
Für mich ist diese Spannungsbreite ist so verrückt. Wir haben hier die Toten aus dem Zweiten Weltkrieg, wir haben das aktuelle Kriegsgeschehen, wir haben Mitarbeiter mit allen ihren Wünschen, Nöten, mit ihren familiären Problemen. Im Prinzip würde ich gerne jeder, der mit Krieg anfängt, dass er mal eine Woche mit uns arbeitet. Dann kommt er mal ein bisschen runter. Weil wenn man steht an so einem Massengrab mit Zivilisten und Kindern dazwischen, das ist sowas von schrecklich. Also das erdet einen. Ja, und das ist eigentlich unsere Friedensarbeit, dass wir den vermitteln, Leute, das ist sinnlos. Da wird man ein bisschen ruhiger.
Die Skelette kommen in kleine Transportsärge und werden dann Mitte Juli in der Nähe von Stettin bestattet. Thomas Franke berichtete. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Barbara Roth und das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.